Heute wird es wieder ernst. Die deutsche Nationalmannschaft muss wieder ran in der WM-Quali. Zunächst gegen Luxemburg, am Montag gegen die Slowakei. Und im Vorfeld gab es einige spannende Aussagen unseres Bundestrainers Julian Nagelsmann, über die wir dringend sprechen müssen. Aber auch die Bundesliga wird uns heute beschäftigen nach der dritten Trainerentlassung der Saison. Ich freue mich drauf hier beim Stadionsprecher und ich bin mir sicher, ihm wird es nicht anders gehen. Hallo Jens.
Hi Nils. Bevor wir aber in diese Themen reinstarten, muss ich erstmal nach deiner Befindlichkeit fragen. Lieber Nils, nach dem ersten Punktverlust der Bayern in dieser Saison, wie geht's dir? Hast du es verkraftet?
Ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das lag natürlich vor allem an den Parallelergebnissen.
Ja, das ist wieder witzig, ne?
Ja, also, dass die Leipziger dann halt verlieren und die Dortmunder auch kurz vor Schluss noch den Ausgleich gegen Hamburg kriegen, das hat mir dann ehrlich gesagt tatsächlich so ein bisschen die Stimmung gerettet. Mhm. Und die Bayern haben ja auch kurz vor Schluss erst das 2-2 gemacht. Also, man muss sagen, wirklich Props ohne Ende an Union Berlin. Die haben das schon wirklich stark gemacht. Und es war ja irgendwann mal fällig, dass die Bayern jetzt nicht die komplette Saison durch alles gewinnen, war klar. Und nach diesem Ritt da in Paris war es natürlich auch für Union die perfekte Chance, da ein bisschen was mitzunehmen.
Also das war aber tatsächlich auch mal wieder ein Spiel der Bayern, wo ich 90 Minuten vorm Fernseher hing. Also ich meine jetzt das Spiel gegen Paris. So die ersten 45 Minuten, wo man dachte, also was passiert hier? Was für ein Fußball spielen die bitte? Ja. Natürlich auch bedingt durch den ein oder anderen Patzer bei Paris, besonders natürlich auch vor dem 2-0, das war schon heftig. Aber dann auch die zweite Halbzeit, wo sie das einfach 45 Minuten hinten drin standen und das so im Block verteidigt haben, wie man das sonst eher nur gegen die Bayern kennt. Ja. Das ist schon ein sehr interessantes Spiel gewesen.
Ich glaube, ich habe es dir ja schon gesagt, ne? Es gab selten ein Spiel, wo ich so viel auf die Uhr geguckt habe, wie bei dem in der zweiten Halbzeit, weil ich immer gedacht habe, oh meine Güte, wann sind diese 90 Minuten endlich mal rum? Und ich fand das schon auch mutig von Kompany, vielleicht auch alternativlos, ich weiß es nicht, aber trotzdem mutig, dass er dann diese Marschroute eingeschlagen hat und gesagt hat, okay, wir stellen uns eigentlich nur noch hinten rein. Wahrscheinlich wäre es ihnen ganz lieb gewesen, hier und da auch nochmal Entlastungsangriffe zu haben, aber es war ja schlicht nicht mehr möglich. Ja. Und dann muss man schon nach so einem Spiel einfach auch sagen, Chapeau. Also wirklich cool, sowohl spielerisch überzeugt, als dann eben echt auch kämpferisch in der zweiten Halbzeit. Das war schon echt cool.
Ja. Also war schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. So, liebe Anti-Bayern-Fans, damit haben wir den Bayern-Block für diese Folge möglicherweise auch abgeschlossen.
Ja, ich glaube auch.
Gucken wir mal in die Niederungen der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer getrennt. Paul Simonis ist Geschichte. Mhm. Am vergangenen Sonntag ist die Entscheidung bekannt gegeben worden nach 6 Niederlagen in den vergangenen 7 Bundesligaspielen. Paul Simonis hat den Verein erst im Sommer übernommen. Er kam vom niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles zum VfL Wolfsburg. In der offiziellen Pressemitteilung des Clubs sagt Geschäftsführer Sport Peter Christiansen, die Entscheidung, Paul Simonis freizustellen, ist uns nicht leicht gefallen. Paul ist ein akribischer Trainer, der mit großer Leidenschaft, Fachkenntnis und Herzblut gearbeitet hat. Also, Nils, er war stets bemüht, sagen wir mal so, ne?
Yeah, well, okay. Aber er sagt ja dann auch, trotzdem müssen wir ehrlich feststellen, im Fußball zählen am Ende Ergebnisse und Punkte und die Entwicklung in den letzten Wochen ist nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft haben. Wir sind nach einem intensiven Austausch mit dem Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass es jetzt eine Veränderung braucht, um Stabilität und Erfolg auf den Platz zu bringen.
Ja, der ominöse Aufsichtsrat, gespickt von VW-Granden und hier Benaglio, der Keeper, mit dem sie damals den Bundesligatitel geholt haben. Diego Benaglio, der ist auch in diesem Aufsichtsrat, habe ich neulich mal gelesen. Ansonsten irgendwie nur Ex- und amtierende Volkswagen-Nala und Diego Benaglio. Na, also, das ist der Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg.
Ja, und bei VW weiß man ja, was Erfolg heißt. Wenn man sich mal anguckt, wie der Konzern so an sich dasteht, was da in den letzten Jahren alles so gelaufen ist. Warum habe ich da plötzlich Diesel und Skandale im Kopf?
Ich weiß auch
aber
nicht,
gut,
anderes
ich
Thema.
Weiß auch
anderes
nicht. Thema. Also, ja, nein, aber zutiefst sympathisch, auch immer wieder, wenn ich lese, dass die Mitarbeiter dann auf Lohn verzichten sollen und dann lese ich immer von irgendwelchen Millionenbeträgen, die dann noch gezahlt werden an Manager, die da schon ausgeschieden sind, nachweislich den Konzern an die Wand gefahren haben, aber trotzdem dann noch ein paar Millionen hinterhergeschmissen bekommen. Aber darum soll es heute nicht gehen, obwohl mich das zutiefst bewegt jetzt, wie du merkst. Es geht um den VfL Wolfsburg, der jetzt nach 10 Spielen mit 8 Punkten auf Platz 14 liegt. Und natürlich stellt man sich das in Wolfsburg ein bisschen anders vor. Vor allem, wenn man auch mal schaut, vom Kaderwert sind die Wolfsburger auf Platz 7. Direkt hinter Eintracht Frankfurt. Das heißt, theoretisch müsste da ja mehr gehen. Also können wir ja fragen, ist diese Trennung jetzt von Paul Simonis folgerichtig?
Ja, also wenn man mal auf die Wolfsburger Ergebnisse auch in den vergangenen Saisons schaut, dann muss man schon sagen, dass sich die Mannschaft oder das Team zu so einer Art grauen Maus auch der Liga entwickelt hat. Ich habe es auch gerade nochmal rausgesucht. Warte mal, wo ist es? Hier ist es. Die vergangenen 4 Saisons sind sie 12., 8., 12. und 11. geworden. Und jetzt stehen sie eben wieder auf Platz 14. Ja, natürlich, da ist man in Wolfsburg nicht zufrieden mit. Aber man hat auch ja das Gefühl, so ein Quick Fix gibt es dann vielleicht auch gar nicht. Also wenn man halt über die vergangenen Jahre in so ein Mittelmaß reingerutscht ist, dass man dann von einem Trainer, der jetzt von außen kommt und sofort hier die Mannschaft wieder unter die ersten 5 oder 6 führt, das konnte man doch auch nicht wirklich erwarten. Aber ja, natürlich, die Ergebnisse sprechen nicht für ihn. Und er hat jetzt einfach diese Zeit nicht mehr bekommen, die er aber ja selbst eingefordert hat. Er hat nämlich selbst nach seinem Rauswurf nochmal der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben. Und er hat gesagt, dass er sich die Wende eigentlich noch zugetraut hätte. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Ich war überzeugt, dass unsere Idee funktioniert hätte. Aber dafür braucht man Zeit. In den letzten Wochen war eine klare Entwicklung zu sehen, sagt er dann noch. Ich hätte gern weitergemacht, aber so ist Fußball. Man bekommt nicht immer die Zeit, die man braucht. Also er schiebt es auch allein auf diesen Fall, dass es halt einfach noch gedauert hätte, bis er dann den Erfolg nach Wolfsburg zurückgebracht hätte. Siehst du das genauso?
Ach, das ist super schwer zu beurteilen. Also sicher brauchst du als Trainer Zeit, um deine Idee zu implementieren. Das sehen wir immer wieder und auch nicht nur beim VfL Wolfsburg, sondern eigentlich bei den meisten Vereinen, dass du natürlich als Trainer eine Spielidee hast und die kannst du nicht auf Knopfdruck irgendwie da in die Spieler pflanzen. Ja, und trotzdem, gerade während der laufenden Saison, ist es natürlich schwierig, sich diese Zeit da zu erkaufen. Du brauchst halt Ergebnisse und du kannst halt nicht erstmal eine halbe Runde auf die Nuss kriegen und dann irgendwann mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Das ist halt schwierig. Aber ob das jetzt einem anderen Trainer besser gelingt, ist auch fraglich. Aber genau deswegen ist es halt so problematisch, während einer Saison einen Trainer zu wechseln, weil da natürlich der Faktor Zeit viel mehr eine Rolle spielt, als wenn du eine ganze Saisonvorbereitung im Sommer hast und kannst deine Spieler ein bisschen einschwören auf das, was da auf dich zukommt. Aber ich würde gerne auch noch einen anderen Gedanken loswerden, weil du ja sagtest, dass der VfL Wolfsburg in den letzten Jahren immer da so im Mittelfeld war. Und das ist schon interessant, dass es offensichtlich uns schwerfällt, uns dann mit Mittelmaß, und ich meine, wir reden hier immer noch von Mittelmaß in der besten deutschen Fußballliga, abzufinden. Ne? Dass man dann immer sagt, ja, wir müssen aber da weiter angreifen, wir müssen höher. Ich denke da jetzt auch an Augsburg, die ja auch eigentlich relativ solide immer in den letzten Jahren waren, aber offensichtlich war das auch zu wenig. Und da hat man dann auch dann höhere Ambitionen ausgegeben und dann neigt man eben schon auch dazu, höhere Risiken einzugehen. Und wir wissen, wie das ist bei einem Risiko. Das kann gut gehen, kann aber auch genau nach hinten losgehen. Und dann plötzlich bist du nicht mehr im Mittelmaß, bist aber auch nicht oben, sondern stehst dann unten drin und musst vielleicht darum fürchten, dass du überhaupt in der Liga bleibst. Ja. Also das ist halt so grundsätzlich, ja, vielleicht geht es auch nicht anders in einer ja auch kapitalistischen Welt, dass man sagt, es muss halt immer mehr und immer besser und wir müssen uns immer nach oben orientieren. Vielleicht fällt es uns dann halt auch schwer zu sagen, okay, komm, wir sind eine super solide Bundesliga-Mannschaft und freuen uns hier mit dabei zu sein und dann ist auch gut. Geht das nicht, Jens? Ich weiß nicht. Geht wahrscheinlich nicht, oder?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Wahrscheinlich als VfL Wolfsburg, wenn du mal diese, ich sag jetzt mal, Erfolge hattest, die der Verein ja zweifelsohne hatte, dann ist es wahrscheinlich immer das Ziel, da wieder hinzukommen. Ich meine, ich bin Fan vom SV Werder Bremen. Natürlich hast du immer so das Gefühl, Vielleicht besteht ja doch noch mal eine Chance, dass wir diese alten Zeiten zurückbekommen, wo wir um Meisterschaften gespielt haben, wo wir regelmäßig in der Champions League dabei waren. Und so ähnlich ist es beim VfL Wolfsburg ja auch. Jetzt ist es bei Werder Bremen schon ein bisschen länger her, aber der VfL Wolfsburg hat das letzte Mal in der Champions League gespielt, 2020/21. Ne? Also das ist noch gar nicht so lang her. Das ist natürlich auch noch im Gedächtnis der
das Fans. Stimmt. Aber wenn du das als Grundlage nimmst, dann könnte das genauso Gladbach sagen, da ist es noch ein bisschen länger her. Dann könnte das der HSV sagen, ne? Und ich meine, das ist halt, irgendwann muss man sich auch mal an die Realitäten gewöhnen. Und ach, ich weiß nicht, ich finde das halt schwierig so ein bisschen. Aber mit Blick auf den Kaderwert kann ich schon auch verstehen, dass man bei VW sich sagt, also mehr als Platz 14 sollte schon drin sein. Gegen den Abstieg sollten wir jetzt nicht unbedingt spielen.
Ja, ich glaube, nur noch ein Wort dazu, Nils. Ich glaube, das ist in den vielen Traditionsvereinen auch so. Ich glaube, das ist in Gladbach ganz genauso, das ist in Hamburg ganz genauso, wie du sagst. Das ist in Schalke wahrscheinlich oder auf Schalke wahrscheinlich ganz genauso. Dass sobald die wieder in die erste Liga kommen, sieht ja jetzt ganz gut aus, dass sie das möglicherweise in dieser Saison schaffen könnten. So, und dann lass die in der kommenden Runde irgendwie 3-4 gute Spiele haben. Dann geht es da schon wieder darum, ah, die Eurofighter. Vielleicht kriegen wir nochmal so eine Generation, wo wir vielleicht wieder in Europa einziehen und da irgendwas reißen können. Ich glaube, das ist in solchen Clubs immer gegeben. Jetzt muss man natürlich sagen, beim VfL Wolfsburg, ich habe das Spiel vergangene Woche Freitag gesehen, als sie da 2-1 gegen Werder verloren haben. Ja, das ist unglücklich gelaufen, weil sie natürlich in der allerletzten Minute das Spiel dann verloren haben. Aber man muss schon sagen, beim VfL Wolfsburg war da auch komplett die Luft raus. Also wenn man wirklich hinterher sich die Interviews vor allen Dingen von Maxi Arnold und eben auch von Paul Simonis angehört und angesehen hat, dann musste man auch wirklich zu dem Schluss kommen, in dieser Konstellation wird das nichts mehr. Ja, weil Maxi Arnold war komplett niedergeschlagen. Und auch Paul Simonis hat in diesem Moment kein bisschen Hoffnung ausgestrahlt, sondern es war einfach nur, beide waren komplett hoffnungslos. Und dann muss man wahrscheinlich auch als Verein sagen, okay, sorry, dann müssen wir hier die Notbremse ziehen. Wenn wir das Gefühl haben, hier kann uns jetzt niemand mit des bestehenden Teams mehr helfen. Wir brauchen einen, wie das immer so schön heißt, Impuls von außen. Dann war diese Geschichte wohl ohne Alternative.
Und interessant ist ja, dass die Trennung von Simonis ja jetzt nicht die einzige Trennung war, die Wolfsburger jetzt in der Woche vollzogen haben, denn sie haben ja jetzt gerade nochmal nachgelegt, ne?
Ja, das stimmt. Wir nehmen heute am Freitag auf. Gestern kam die Nachricht, Nils, ne? Donnerstag, dass auch Sebastian Schinzi-Lorz, also der Sportdirektor, seinen Hut nehmen muss. Und auch da gibt es eine Pressemitteilung. Und Christiansen lässt sich folgendermaßen zitieren. Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt. Loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz. In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen.
Also mit anderen Worten, du hast schlechte Trainer ausgesucht. Zuletzt, jetzt brauchen wir mal einen, der ein glücklicheres Händchen hat.
Ja, und zumindest auch, wenn man so den Journalisten und Journalistinnen, die so um den Wolfsburger Verein oder am Wolfsburger Verein relativ nah dran sind, dann ist so auch eine Unausgewogenheit des Kaders ein Thema. Wie gesagt, ich bin nicht so wahnsinnig tief beim VfL Wolfsburg drin. Ich kann das nicht beurteilen, aber ja, die zwei Schuldigen sind zumindest jetzt ausgemacht und das finde ich sehr interessant. Sie scheinen ihre Fühler nach Fabian Wohlgemuth auszustrecken. Also, den wollen sie wohl vom VfB Stuttgart loseisen. Nils, ich frage dich mal, ne? Du bist jetzt Fabian Wohlgemuth. Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt der VfL Wolfsburg bei dir anruft und sagt, hier, Fabian, wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht den VfB verlassen und zu uns nach Wolfsburg kommen? Hast du da vielleicht Lust? Was würdest du sagen?
Naja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Fabian Wohlgemuth eine Wolfsburg-Vergangenheit hat. Ne? Er war da schon mal ein paar Jahre. Also deswegen, das ist so ein Faktor, der es ein bisschen weniger unwahrscheinlich macht. Und trotzdem halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Warum soll der jetzt von einem sehr starken VfB Stuttgart zu so einem, ich sag's jetzt mal, krisengeschüttelten VfL Wolfsburg wechseln und sich das antun? Also da muss ihm VW schon einen richtig fetten Geldkoffer auf den Tisch stellen. Das wäre vielleicht das einzige Argument, dann zu sagen, okay, ich tue mir das an. Aber was ich gelesen habe, ist das für ihn auch überhaupt keine Option. Also in Wolfsburg träumt man irgendwie immer ein bisschen zu groß, scheinbar. Ja. Von Sebastian Kehl habe ich auch gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Kehl super unglücklich in Dortmund ist, aber auch das kann ich mir relativ schwer vorstellen.
Ja, ich glaube, es gab ja schon mal eine Zeit, als ihm Lars Ricken vorgezogen wurde als Geschäftsführer Sport. Aber irgendwie hat man ja schon das Gefühl, im Moment ist da komplett auch Ruhe eingekehrt beim BVB. Ich sage nur mal so, wenn VW den Geldkoffer rüberschickt, dann kann ja zumindest auch Porsche und Daimler, die können ja da unten auch in Stuttgart kontern. Ja, also ich glaube, für Fabian Wohlgemuth ist das eher keine Option, wie du schon gesagt hast. Ich meine, was soll der da in Wolfsburg vor 10.000 Fans spielen, wenn er seiner Mannschaft zuschauen, wenn er da in Stuttgart 50.000 Fans auch hat. Er hat mit Sebastian Hoeneß einen richtig guten Trainer. Sie haben in den vergangenen Jahren da eine richtig coole Truppe hingestellt, die jetzt wieder sich aufmacht, irgendwie nach Europa auch in dieser Saison zu kommen. Sie spielen im Moment auch Europa League. Also warum sollte man jetzt diesen Verein da verlassen? Ja. Aber who knows?
Ja, wir lassen uns mal überraschen. Das wäre aber tatsächlich eine Überraschung, wenn das dann so kommen würde. Ja. Aber vielleicht noch einen Aspekt rund jetzt um diese Trainerentlassung, der ja schon relativ kurios ist, lieber Jens. Aber das solltest du vielleicht erzählen, denn ich finde, das ist deine Geschichte.
Ja, wir haben in der Bundesliga bisher 3 Trainerentlassungen. Und alle 3 folgen auf ein Spiel gegen Werder Bremen. Einmal hat es Erik ten Hag getroffen nach einem 3:3 in Bremen. Dann Gerard Seoane von Borussia Mönchengladbach nach einem 0:4 zu Hause gegen Bremen und eben jetzt Paul Simonis ebenfalls nach einer Niederlage gegen den SV Werder. Also wir sind wohl so die Trainerkiller. Ja? Wir haben den Hattrick geschafft jetzt, den Trainer-Hattrick.
Ja, ja, ja. Also so sehr wie ich dir alles Gute und Werder Bremen wünsche, ich halte es dennoch für einen Zufall, lieber Jens, dass das so gekommen ist, dass das jetzt immer die Spiele gegen Bremen waren. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber es ist schon ein witziger Zufall. Und das zeigt ja einfach auch, dass die Bremer, also braucht man ja auch nur auf die Tabelle gucken, aber dass die Bremer dieses Jahr bisher eine ziemlich vernünftige Runde spielen.
Ja, das stimmt, aber vielleicht hat es doch irgendwie, gibt es doch einen Zusammenhang jetzt, nämlich so nach dem Motto, wenn wir selbst gegen Werder nicht gut aussehen, dann kann das hier in dieser Konstellation mit diesem Trainer nicht funktionieren. Wir müssen was anders machen. Wenn es selbst gegen Bremen nicht reicht, Nils, dann raus mit ihm.
Ja, aber ich meine, du siehst es ja, die Bremer jetzt nach 10 Spielen mit 15 Punkten auf Platz 8, das ist schon okay. Und du sagst doch, glaube ich, immer, also einstelliger Tabellenplatz ist doch für Bremen jetzt nicht so verkehrt. Ich meine, mit den finanziellen Mitteln, die man da hat.
Ja, und in der aktuellen Situation ohnehin mit dem großen Umbruch, den es im Sommer gab, Ole Werner weg, Horst Steffen da, viele gestandene Spieler weg oder eben verletzt, dann in allerletzter Sekunde noch Transfers gemacht, vor allen Dingen Laien. Also, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Ich hatte wirklich ein sehr ungutes Gefühl zu Saisonstart. Dann sind sie ja direkt aus dem Pokal rausgeflogen, haben 1:4 in Frankfurt auf die Mütze gekriegt und es sah überhaupt nicht danach aus, dass sie hier irgendwie konkurrenzfähig sind in diesem Jahr. Aber ja, sie haben sich gefangen. Sie sind vor allen Dingen defensiv stabiler geworden. In den ersten 5 Spielen haben sie 14 Gegentore gefangen und 5 Punkte geholt. In den folgenden 5 Bundesligaspielen haben sie 4 Gegentore gefangen und 10 Punkte gesammelt und sind in dieser Phase auch ungeschlagen. Also das heißt, es ist ein bisschen schizophren, weil eigentlich haben vor der Saison sich alle Bremer Fans auf den Offensivfußball von Horst Steffen gefreut. Ja, den er und in Elversberg auch hat spielen lassen und alle haben gesagt, ja, wir kriegen unsere Bremer Offensivmannschaft zurück, die wir unter Thomas Schaaf hatten und so weiter. Jetzt kommt der Offensivfußball wieder an die Weser. Und Horst Steffen hat gemerkt, wir sind nicht stabil genug, hat eben entsprechend mehr Fokus auch auf die Defensive gelegt und darüber holen sie jetzt ihre Punkte. Und das ist schon wirklich interessant, dass sie halt auch, wenn sie mal hinten liegen, wie jetzt zum Beispiel in Mainz, es gab vor 3, 4, 5 Jahren, war das immer so, wenn die so in der ersten Halbzeit 1-0 kassieren, dann war klar, es fällt wahrscheinlich vor der Pause noch 2-0, kurz nach der Halbzeit 3-0 und dann plätschert das Spiel so vor sich dahin. Jetzt schaffen sie es halt, dieses Ergebnis zumindest zu halten und schlagen dann am Ende nochmal zu. So war es in Wolfsburg, oder gegen Wolfsburg jetzt ganz genauso. Haben sie auch Mitte der ersten Halbzeit das 1-0 kassiert und haben das Spiel aber die ganze Zeit so offen gehalten, dass sie am Ende eben noch zweimal zuschlagen konnten und sie eben nicht schon deutlich für den Gegner stand. Und das ist schon was, was sich verändert hat in Bremen. Schon unter Ole Werner gab es diesen Turn schon, aber jetzt auch unter Horst Steffen, was sie jetzt halt immer mal wieder vorgeworfen bekommen, dass sie eben offensiv nicht stark genug sind. Aber ich glaube, das kann sich entwickeln und auf diesem Start kann man auf jeden Fall aufbauen.
Und es ist ja, wie du sagst, ich glaube, es ist viel wichtiger, erstmal hinten einigermaßen sicher zu sein. Und das ist schon interessant zu sehen, dieser Vergleich mit den ersten 5 Spielen und den zweiten 5 Spielen mit den Gegentoren. Also offensichtlich wird da ein bisschen was richtig gemacht an der Weser. Also du weißt, ich nicht nur wegen dir, auch wegen dir, aber ich mag Werder auch so. Also von daher, ich finde das auch cool, wenn die jetzt nicht gegen den Abstieg kämpfen. Also die sollen da gerne mitschwimmen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie die Europaplätze ganz ernsthaft angreifen werden, weil ich einfach denke, wenn die Saison relativ normal läuft, gibt es da noch ein paar Mannschaften, die wahrscheinlich über Werder stehen. Aber da sind wir wieder beim gesicherten Mittelmaß. Und das ist doch auch gerade für die budgetären Mittel ist das super gut, wenn du da stehst.
Und dennoch, Nils, auch aus Bremer Fankreisen, da bin ich ja relativ nah dran, hört man jetzt schon, auf geht's nach Europa und so weiter. Natürlich. Wir spielen nicht gut und holen trotzdem Punkte. Wenn wir jetzt anfangen, richtig gut zu spielen, dann so, yeah. Das ist das, was man natürlich jetzt dann sofort auch hört, weil ja, wir waren in den vergangenen Jahren ja auch nah dran. Ich glaube, 2x8er oder sowas, immer relativ nah auch an Europa so vorbeigeschrappt. Deswegen ist halt in so einem Verein so.
Es ist ja auch menschlich. Es ist ja absolut menschlich, natürlich mehr zu wollen und auch einfach Hoffnung zu haben. Ich will das auch gar nicht so komplett negativ framen. Natürlich ist es auch schön, sich einfach das auszumalen. Ach, das wäre doch ganz nett, Mensch, wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr gehen würde. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch was völlig Unterschiedliches, wenn du das als Fan so empfindest oder wenn du als handelnde Person in diesem Verein bist, mit viel mehr Background-Wissen, mit viel mehr Verantwortung und dann einfach auch Entscheidungen treffen musst, die Arbeitsplätze kosten, die viele Millionen Euro dann irgendwie auch betreffen. Und dann musst du natürlich ein bisschen mehr, ja, auf der Basis des Realismus irgendwie auch handeln. Mhm. Und die Fans, die dürfen gerne ein bisschen träumen, das ist doch klar.
Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja. Und switchen zur Nationalmannschaft, Nils.
Yes, genau. Ja, ich freue mich auf die beiden Spiele. Ich meine, die Gegner könnten jetzt zumindest dem Klang nach attraktiver sein, aber trotzdem bin ich gespannt, was das jetzt wird gegen Luxemburg und Slowakei. Aber ich muss sagen, wahrscheinlich noch höheren Unterhaltungswert als die Spiele haben zurzeit die PKs von Julian Nagelsmann.
Das stimmt, ja.
Wir haben ja schon vor einigen Wochen eine Folge mit dem Titel veröffentlicht, aus Julian Nagelsmann wird kein Diplomat mehr, so oder so ähnlich. Und was soll man sagen? Also es bleibt halt dabei, ne?
Ja, ja. Ja, ich glaube, er wird sich auch nicht mehr ändern. So war er in Hoffenheim, so war er in Leipzig, so war er in München und so ist er auch jetzt als Nationaltrainer.
Ich verstehe es halt nicht. Ja. Also ich verstehe es nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, ihm fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit, dem lieben Julian.
Ja,
das
ist er halt, ist nicht, ne, mehr jede Woche zu sehen.
Ja, 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 das ist wirklich so. Und wenn er dann quasi diesen Spot hat, dann muss er den aber auch nutzen, damit aber auch wirklich am nächsten Tag irgendwas groß in der Bildzeitung mit ihm als Aufmacher steht. Und weißt du, was ich auch sehr interessant finde, dass er immer wieder in seinen Antworten durchblicken lässt, dass er auch sehr genau verfolgt, was da geschrieben wird. Mhm. Also das habe ich immer wieder gehört. Ja, er verfolgt offensichtlich sehr genau die Presse und guckt immer nach, wie da über ihn geschrieben wird. Und das ist doch auch, also als...
Das stimmt, jetzt wo du das sagst, am Montag in der PK war irgendwie sowas, wo er sagte, das stand bei Focus Online.
Oder ja, oder so genau, ja, ja. Und im Zusammenhang mit Sané hat er irgendwas gesagt von wegen, ja, und in all den Berichten habe ich nicht gelesen, das oder so, sinngemäß, ne? Und Sorry, okay, wir haben vorhin gesagt, Bayern-Block ist abgehakt, aber ich muss es noch einmal, Kompanie beispielsweise, aber er ist ja auch lange nicht der Einzige. Es gibt ja genug Trainer, die sagen, ich blende das ganz bewusst aus, was in den Medien steht, um mich da eben nicht beeinflussen zu lassen. Julian Nagelsmann scheint das genau anders zu machen. Der scheint sich diese Zeitungsausschnitte auszuschneiden und in sein Poesiealbum zu kleben, wo dann sein Name mit erwähnt wird und geht dann halt darauf auch immer ein. Das nur am Rande. Lass uns vielleicht die Themen mal einzeln jetzt auch besprechen, denn es gab ja einige Themen jetzt rund um den Kader. Denn grundsätzlich kann man ja sagen, die Kaderentscheidungen waren natürlich im Gros nachvollziehbar, aber die ein oder andere Nominierung bzw. Nicht-Nominierung hat dann durchaus für Gesprächsstoff gesorgt. Fangen wir mal an bei Angelo Stiller. Vom VfB Stuttgart. Seit seinem Debüt im September 24 war er bislang immer dabei, dieses Mal nicht. Und in Stuttgart war man natürlich, ja, irritiert, ziemlich verwundert.
Ziemlich verwundert, ja, genau. Ja,
sagte, ich glaube, Sebastian Hoeneß. Und er hat auch gesagt, er ist für uns der zentrale Spieler und ein Faktor, warum wir in der Bundesliga auf Platz 4 stehen. Stiller selbst übrigens, der ja übrigens genau wie Undav und Mittelstädt nicht nominiert worden ist, hat sich nicht dazu geäußert. Er wurde gefragt und hat nur geantwortet, kein Kommentar. Jens, hat dich das überrascht, dass Angelo Stiller nicht nominiert wurde?
Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, er ist einer der besten deutschen Mittelfeldspieler und die besten deutschen Mittelfeldspieler sollten für die Nationalmannschaft nominiert werden und er zeigt das ja nicht erst seit ein paar Wochen, sondern quasi so dieser Aufstieg des VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren ist ja ganz eng mit ihm verknüpft. Also von daher, ich weiß, er hat ja dann argumentiert nach dem Motto, ja, er hatte nicht so eine gute Phase jetzt auch zu Saisonbeginn. Ja, okay, aber wenn jemand quasi über Jahre jetzt diese Leistung bringt und er ist noch ein junger Spieler, dann muss ihm doch auch ein Nationaltrainer dann in so einer Phase, wenn es mal nicht so hundertprozentig läuft, doch auch eher den Rücken stärken und sagen, hier Angelo, du bist weiter Teil, du bist weiter hier dabei. Das hat mich schon überrascht, dass er das nicht gemacht hat.
Zumal dieser Saisonbeginn ja auch schon wieder ein bisschen zurückliegt. Also gerade in den letzten Spielen war er ja eher wieder stärker als jetzt ganz am Anfang der Saison. Und interessant ist eben auch, dass Nagelsmann das bei der Verkündung des Kaders nicht begründet hat. Und das war ja kurz vorm Wochenende. Dann haben sich die Medien heiß geschrieben und dann hat er quasi bei der Folge-PK erste Begründung geliefert. Und die lesen wir gerne nochmal vor. Wenn ich die 4 Wochen vor dem letzten Lehrgang nehme, wo er dabei war, war es deutlich unverdienter, dass er dabei war, als es jetzt der Fall wäre, weil seine Entwicklung deutlich in die richtige Richtung geht. Diese Botschaft habe ich ihm auch mitgegeben. Aber wir haben auf der 6er-Position mit Felix Metscher, der eine sehr gute Saison spielt, und Alexander Pavlovic, der bei der Mannschaft spielt, die gerade in ganz Europa sicherlich die stabilste ist. Ich sehe die gerade eine Tick vorne dran. Und dazu kämen mit Amiri und Goretzka 2 Sechser, die er ein bisschen offensiver einschätzt. Also da könnten wir jetzt viele Sachen hier auseinandernehmen bei diesem Statement. Aber erstmal auch dieser erste Satz. Wenn ich die 4 Wochen vor dem letzten Lehrgang nehme, wo er dabei war, war es deutlich unverdienter, dass es dabei war, als es jetzt der Fall wäre. Was ist das denn?
Also, ja, das ist so ein bisschen, das ist für mich ein bisschen wirr. Also, ja, du kannst doch Felix Mescher und Pavlovic vor ihm sehen. Das ist doch fein. Aber ich bleibe dabei, was ich vorhin gesagt habe. Das ist wirklich einer der Spieler, der dafür sorgt, dass eine Mannschaft aus dem Mittelmaß, haben wir es wieder, nach oben kommt, international spielt, vorne um die Champions League-Plätze spielt. Das ist der Motor dieser Mannschaft. Der gehört in die Nationalmannschaft. Und wenn er dann dort nicht spielt, fein, das ist für mich ein anderes Thema, aber er gehört irgendwie zum Kreis, er muss dabei sein und muss auch dieses Gefühl haben, der Bundestrainer baute auf mich. Diese Erklärung, das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, er hat da unbedingt eine Erklärung gesucht und hat jetzt diese gegeben, aber die ist für mich nicht schlüssig genug.
Nee, und ich finde das auch, mir kommt dieser erste Satz halt auch so ein bisschen, also schon fast wie so nachtreten.
Ja.
So
nach dem Motto, ich hätte ihn eigentlich nicht nominieren dürfen beim letzten Mal.
Genau, also so. Was ist das denn? Und dann, also wie empfindest du das als Angelo Stiller? Also da denkst du dir, ah ja super, also das letzte Mal hatte ich, jetzt bin ich nicht dabei, weil ich es nicht verdient habe. Das letzte Mal hätte ich es noch weniger verdient.
War
also
aber dabei. Das, ja, da sagst du einfach keinen Kommentar, Nils.
Ja, genau. Ja, aber darüber habe ich auch nachgedacht, Jens. Hätte denn deiner Meinung nach Stiller was sagen sollen?
weißt du, ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, wann die Nagelsmann-Begründung in Richtung Stiller kam. Also, weißt du, es ist ja so, der Kader wurde nominiert, korrigiere mich, vergangene Woche Donnerstag? Hat der DFB den Kader bekannt gegeben? Oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag? Auf jeden Fall Ende vergangener Woche hat der DFB den Kader bekannt gegeben. Er sagte ja, er hätte mit Angelo Stiller gesprochen. Und da weiß man natürlich nicht, was da besprochen wurde. Von daher, ich finde es okay, dass er da jetzt nichts zu sagt. Weil augenscheinlich gab es da ein Gespräch, augenscheinlich hat er es ihm erklärt. Wenn er da jetzt irgendwie was gesagt hätte, wäre es ihm vielleicht dann auch negativ ausgelegt worden. Von daher, ich finde es in Ordnung, dass er sich dazu nicht äußert. Was soll er denn sagen? Er hat mich nicht nominiert, ich gebe jetzt weiter Gas und hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei bin. Das ist doch quasi...
Naja, ja. Also, ja, du hast recht. Du hast recht, aber erinnere dich an unsere Medientrainings, die wir immer wieder mit Unternehmen machen, wo wir immer wieder sagen, kein Kommentar verbietet sich eigentlich mehr oder weniger. Und du hast recht, dass es nicht viel inhaltlich anders ist und trotzdem wäre so ein Satz wie, ganz ehrlich, ich bin natürlich enttäuscht, dass ich diesmal nicht mit dabei bin, aber ich kann jetzt auch nichts anderes machen, als im Verein mich reinzuhängen und dann natürlich zu hoffen, dass ich beim nächsten Mal wieder spiele. So, und dann klingt das zumindest ein bisschen besser als kein Kommentar, auch da wenn es recht, natürlich jetzt nicht, ne? Also sicherlich solle er jetzt nicht Nagelsmann angreifen, das würde ihm ja natürlich nichts bringen, eher im Gegenteil. Ja, aber ist jetzt auch nicht schlimm, dass er keinen Kommentar gesagt hat, aber nur mal so für den Hinterkopf und das wiederhole ich auch gerne nochmal, auch wenn man als Unternehmensvertreter von Journalisten gefragt wird, kein Kommentar sieht irgendwie immer so ein bisschen blöd aus oder hört sich immer so ein bisschen blöd an.
Aber ich würde gerne mit dir nochmal über ein anderes Thema in diesem Zusammenhang sprechen, Nils. So, ich habe es ja eben gesagt, irgendwie Ende vergangener Woche wurde die Kader-Nominierung bekannt gegeben und am Montag jetzt hat Julian Nagelsmann dann gesagt, warum der Kader so nominiert wurde. Und du hast es eben schon gesagt, über das komplette Wochenende wird sich dann in der kompletten Fußballwelt, also zumindest in der deutschen Fußballwelt, das Maul darüber zerrissen, welche Spieler dabei sind oder nicht dabei sind. Das ist doch ein Fehler im System.
Ja.
Müsste nicht der DFB quasi mit der Kadernominierung schon auch die Begründung des Nationaltrainers dazu liefern, dass eben nicht übers Wochenende dann sich jeder dazu eine Meinung bilden kann und die auch natürlich, wie wir es hier ja auch haben, sie einfach dann rausposaunt.
Ich meine, du kannst auch, wenn eine Begründung direkt geliefert wird, natürlich nicht ausschließen, dass sich Experten zu Wort melden, dass die Medien darüber schreiben. Und dennoch steigt natürlich die Chance, dass du mit einer Begründung ein bisschen Gegenwind dir ersparst. Also ich bin völlig bei dir. Total sinnlos, dass man das nicht einfach direkt mit erklärt. Und gerade in so einem Fall, ein Spieler, der bis jetzt jedes Mal unter ihm nominiert worden ist, es ist doch klar, dass das Nachfragen gibt.
Ja.
Und das dann einfach nur zu sagen, er ist nicht mit dabei, ohne irgendwas dazu, das ist natürlich nicht schlau. Und das ist so ein billiger Fehler, dass ich mich frage, wie kann der passieren?
Ja, und ich meine auch, das war in der Vergangenheit schon auch mal anders, dass man dann schon auch von Nagelsmann auch dann direkt schon mal gehört hat, warum Spieler dabei sind oder eben nicht. Aber ja, ich sehe es wie du, jetzt gerade auch in so einem Fall Stiller oder auch im Fall Sané, wäre das schon auch interessant gewesen, direkt vom Bundestrainer zu hören, was er davon hält.
Ja, und gut, dass du Sané ansprichst, denn darüber müssen wir ja unbedingt auch sprechen. Also Sané war ja jetzt zuletzt nicht mit dabei und jetzt ist er wieder mit dabei und wir können jetzt auch über die Nagelsmann-Statements da nochmal sprechen, aber zunächst mal, vielleicht erstmal Jens, die Frage, hätte er ihn denn überhaupt die letzten Male weglassen sollen? Denn Lothar Matthäus hat sich ja direkt zu Wort gemeldet und meinte, er hätte ihn niemals außen vor gelassen. Seine Begründung, nur weil man in die Türkei wechselt, ist man doch kein schlechterer Spieler. Sané musste sich in Istanbul erst einmal eingewöhnen, wie auch Florian Wirtz in Liverpool. Warum sollte man einem Wirtz mehr Zeit geben als einem Sané? Wie siehst du das? Also gehört Sané jetzt in die Nationalmannschaft oder nicht?
Es ist eine Diskussion, die führen wir ja gefühlt schon ein paar Jährchen. Und auch wir zwei führen diese Diskussion schon ein paar Jährchen. Ja, ja, von seinen Fähigkeiten gehört er in die Nationalelf. Und das hat ja auch Julian Nagelsmann auch jetzt auf der PK nochmal deutlich gemacht, Die Fähigkeiten hat er. Und es liegt jetzt aber an Leroy Sané, die halt jede Woche zu zeigen. Und ich muss dich ja nicht daran erinnern, dass du auch durchaus kritisch in Sanés Bayern-Zeit mit ihm umgegangen bist. Ja? Und ich glaube schon, ja, von seinen Fähigkeiten gehört er in die Nationalelf, weil wir auch nicht so wahnsinnig viele Spieler haben, die so ein Profil haben.
Aber du, ich stelle es mir mal auf einem anderen Feld vor. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bringe mein Auto in die Werkstatt und habe da ein Problem und möchte das gerne reparieren lassen. Und leider, ja, schafft das, macht das der Mechaniker nicht. Und dann sagt mir sein Chef, du, pass auf, also der kann das, ne? Der hat die Fähigkeiten. Also er hat es jetzt heute nicht gemacht, ne? Viel Spaß noch mit dem Auto, aber er kann's. Und das ist, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht böse, dass Sané nicht mehr bei Bayern spielt. Denn wenn ich jetzt sehe mit Olise und auch mit Luis Diaz, das sind zwei, die wollen. Die hängen sich halt rein jedes Mal. Und mich hat das bei Sané immer genervt, dass du das Gefühl hattest, er hat halt mal Bock und mal nicht. Und ich sehe das schon grundsätzlich auch ähnlich. Wenn du als Sané in die türkische Liga wechselst, ist das jetzt kein Ausdruck einer besonders hohen Ambition. So nach dem Motto, ich will es jetzt wirklich wissen und ich werde jetzt einer der besten Spieler der Welt. Also da muss ich an Traxler denken, der nach Saudi-Arabien geht, wo ja auch ganz klar ist, um was es da geht. Da geht es um Kohle und nicht darum, das Maximale aus deinen Fähigkeiten rauszuholen. Der ist nur mit dabei, weil wir keine besseren Alternativen haben. Fertig, aus.
Ja, das sind Argumente, da kann man wenig gegen sagen. Und man hat ja auch so das Gefühl, dass Julian Nagelsmann ihm das deutlich gemacht hat, nach dem Motto, Leroy, du musst. Ja, hat er auch gesagt, unter meiner Ägide zumindest wird Leroy jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen bekommen. Und das hat ja Matthias Sammer auf die Palme gebracht, lieber Nils.
Ja, ja, Matthias Sammer, von dem wir ja wissen, er ist ja der Kuscheltyp Nummer 1 immer gewesen. Ja. Und er hat dann gesagt, seiner Erfahrung nach brauchen Individualisten Liebe. So viel Liebe, dass es knallt. Das ist einfach so. Das
fand ich schön.
Ja, ja. Das fand ich also, sehr schön. Ja, Liebe, dass es knallt. Ich weiß auch nicht, wo er das Bild her hat, aber gut.
Ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber gut.
Ja. Also er hätte Nagelsmann von der Aussage abgeraten und erklärt weiter, du brauchst nicht in der Öffentlichkeit die Beziehungsebene in Frage zu stellen. Der Öffentlichkeit erklären wollen, dass es möglicherweise die letzte Chance ist. Ich würde das nicht mehr tun, aber in dem Alter von Julian hätte ich es wahrscheinlich auch getan und es wäre vielleicht genauso nicht richtig gewesen. Also, ja, dazu kann ich dir direkt sagen, ich finde es auch strange von Nagelsmann, das öffentlich zu sagen, weil das natürlich den Druck erhöht und auch da muss ihm klar sein, das produziert Schlagzeilen. Nach dem Motto, letzte Chance, selbst wenn das nicht sein Wortlaut war, aber das schwingt ja so ein bisschen mit. Wenn er das Leroy Sané unter vier Augen sagt und sagt, Liro, pass auf, ich habe dich jetzt schon zigmal eingeladen und es war nicht immer so dolle, du kriegst nicht mehr so viele Chancen hier. Ich finde, das ist fair. So ehrlich kannst du dann auch mit einem Spieler sein. Aber warum zum Teufel gibst du das denn wieder? Selbst wenn du ihm dann sagst, ich habe ihm das auch gesagt, genau, das musst du doch nicht in der Öffentlichkeit sagen.
Nee, ich glaube, das ist wirklich so öffentlichen Druck dann auf ihn ausüben, so als letzte Option.
Aber den hat er doch eh, oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, ihn so richtig kitzeln und zu sagen, komm Leroy, es wäre echt cool, weil wir könnten dich, wenn wir die WM-Quali schaffen, kommendes Jahr bei der WM sehr, sehr gut gebrauchen. Das ist mein letzter Joker.
Aber ich weiß nicht, ob es viel anders gewesen wäre, wenn er ihm das einfach persönlich gesagt hätte und hätte sich jetzt den Umweg da über die Medien gespart.
Ja, ja, absolut. Nö, ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich glaube halt, dass er das so sieht, dass er jetzt versucht, irgendwie jetzt wirklich auf allerletztem, wie gesagt, seinen letzten Joker zu ziehen, um zu sagen, komm Leroy, reiß dich zusammen, wir machen das. Weil er hat es ja sehr deutlich gesagt, er hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass er mit Leroy gesprochen hat und er hat sehr deutlich gesagt, Leroy, ich sag das auch öffentlich. Ja. Ja, also er ist da schon sehr offen, wohl, so wie er es zumindest angegeben hat, mit umgegangen. Das ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass er jetzt so.
Und ich kann dir jetzt schon sagen, wie die Geschichte ausgeht, ob es jetzt bei dieser Maßnahme ist, bei der nächsten oder bei der übernächsten. Leroy Sané wird mittel- und langfristig nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Es sei denn, es verletzen sich extrem viele Spieler auf dieser Position. Aber so sehr wie ich ihn auch als Typen irgendwie cool finde, und Nagelsmann sagt ja auch, ist eine coole Socke, aber sorry, das ist am Ende des Tages scheißegal, du musst funktionieren. Und das macht er nicht. Und Sané stellt da sein Ego regelmäßig über die Mannschaft, und der ist einfach offensichtlich von der Personality nicht so gestrickt, dass er da einfach sagt, ich hänge mich rein ohne Ende in jedes Spiel, ich gebe alles. Und genau deswegen war Pep am Ende nicht böse, als er bei City weg ist, deswegen waren die Bayern nicht böse, als er weg ist, und genau deswegen wird er kein Pfeiler in der deutschen Nationalmannschaft werden.
Wir werden sehen jetzt, wenn uns Leroy Sané im kommenden Sommer zum WM-Titel schießt.
Also auch da würde ich eine Wette abschließen. Wie gesagt, wenn uns die Optionen fehlen, wird er spielen. Aber wenn wir Optionen haben, dann sicherlich nicht. Und vielleicht noch ein Gedanke. Nagelsmann hat ja auch noch mal reagiert auf die Aussage von Sammer. Ne? Er hat ja auch gesagt, die Liebe, dass es knallt, die habe ich ihm jahrelang gegeben, so sinngemäß. Was er noch mal unterstreicht, okay, letzte Patrone, mehr oder weniger jetzt. Ja, aber auch da weiß ich nicht. Also, Nagelsmann macht mir zu viele sinnlose Sachen, die er einfach nicht machen müsste
in diesem Aus Podcast. Nagelsmann wird kein Diplomat mehr.
Oh, das wäre mal Teil eine schöne Headline für eine Folge. Ja, genau. Genau. Aber gut.
Wer dabei ist und wer auch viel Liebe von Julian Nagelsmann bekommt, ist ja Flo Wirtz.
Das ist knallt. Wirklich, das ist knallt.
Ja, das ist knallt. Ja, genau. Ja. Da hätte man ja auch mal hinterfragen können, muss denn Flo Wirtz mit zur Nationalmannschaft?
Ja, ich meine, es ist ja jetzt die Frage, ne? Also, schenkst du deinen Spielern das Vertrauen und sagst eben, okay, das ist mein Stamm, wie auch bei einem Angelo Stiller? Oder sagst du, es ist die aktuelle Form entscheidend? Und dann kannst du natürlich bei Wirtz auch fragen, es ist jetzt nach 11 Spielen ohne Torbeteiligung in Liverpool, ist der jetzt gut genug drauf, dass wir ihn jetzt holen? Aber bei Wirtz hast du eher so das Gefühl, und das finde ich auch völlig okay, aber du hast halt eher das Gefühl, ja, den peppeln wir jetzt hier so ein bisschen bei der Nationalmannschaft auf. Jetzt kommt er mal wieder in ein Umfeld, wo er sich dann vielleicht mal zwei Spiele ein bisschen wohler fühlen kann. Ne? Aber der wird ja schon hart kritisiert jetzt in Liverpool gerade.
Ja, absolut. Ja, das ist aber in England auch so. Und vor allen Dingen, man hat da natürlich auch immer das Gefühl, dass dann so die Rivalen von den anderen großen englischen Vereinen dann auf die anderen Clubs wieder losgehen. Also wer sich jetzt zum Beispiel geäußert hat, ist natürlich wieder Gary Neville, Man United-Legende. Und wenn es darum geht, gegen den FC Liverpool zu schießen, dann ist er immer vorne dabei. Das ist halt auch, das ist dann halt auch ein bisschen heftiger, als das von einem, sagen wir mal, normalen Experten auch sein sollte. Aber so diese Rivalität, die kriegen sie da nicht ganz raus. Er sagte, wir sind in den vergangenen Monaten doch um ihn herumgeschlichen, oder? Immer mit dem Hinweis, dass er jung ist und er ein neues Land und in ein neues Land gekommen ist. Aber er hat 120 Millionen Pfund gekostet. Da musst du bald liefern. Ich meine, er hat offensichtlich Talent. Er ist ein wirklich guter Spieler, technisch großartig. Aber heute wurde er regelrecht auseinandergenommen. Heute, da ging es um das Spiel Manchester City gegen Liverpool, was City mit 3:0 gegen Liverpool gewonnen hat. Also ja, die Kritik wird heftiger in England. Und ja, da kommt natürlich viel zusammen. Wie du hast schon gesagt, keine Torbeteiligung, zumindest in der Premier League. Dann dieses Price Tag, wie das in England heißt. Ja, das ist schwierig.
Ja, also ich verfolge es ja nicht so eng wie du, die Premier League. Also findest du diese Kritik denn grundsätzlich berechtigt? Also ist er so schlecht, wie diese Aussage jetzt vermuten lässt? Oder wie siehst du es gerade?
Das ist kompliziert. Und da muss man auch noch mal vielleicht das einbeziehen, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Julian Nagelsmann hat gesagt, ja, so ganz schlecht macht das ja nicht. Und vor allen Dingen legt er viele Chancen auf. Die anderen müssen sie halt auch nur mal reinschießen. Da ist schon was dran. Also was man ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht reinhängt. Also Flo Wirtz ist viel unterwegs, geht immer wieder in die Räume rein, versucht sich Bälle abzuholen, versucht dann nach vorne was zu initiieren und so weiter und so fort. Aber die Aktionen sind im Moment relativ glücklos. Und dann kommt halt auch noch dazu, und das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, dass so halt in der Leverkusen-Mannschaft, in der er in den vergangenen Jahren funktioniert hat, war er derjenige, der den Ball bekommen hat, weil er eben Flo Wirtz war. Und weil er, sagen wir mal, mit, ich ich will jetzt nicht sagen großem Abstand, aber mit Abstand der beste Spieler war in diesem Team. Und quasi in jeder Situation was machen konnte, was der Mannschaft weiterhilft. In Liverpool haben den Anspruch 11 Spieler auf dem Platz. Also da ist das nicht so, dass du in jeder Situation versuchst, wo ist denn der Flo? Können wir dem mal den Ball hinspielen, dass der was Cooles für uns macht? Sondern da hat ein Mo Salah den Anspruch, den Ball möglichst immer sofort ins Tor zu schießen. Ein Gakpo, ein Szoboszlai, wie sie alle heißen. Also so wir bauen diese Mannschaft um Flo Wirtz auf, wie das bei Leverkusen ja oft der Fall war. Das hast du in Liverpool einfach nicht.
Und ich glaube, ein Aspekt, der noch hinzukommt, ich muss gerade an Nick Woltemar, der jetzt auch bei der PK beim DFB denken, der hat ja auch nochmal rausgestellt, diesen körperlichen Unterschied, den es einfach in der Premier League gibt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch Gary Neville war, aber der meinte ja auch, er wurde rumgeschubst wie ein kleiner Junge auf dem Platz. Und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass du dich natürlich dran gewöhnen musst. Und Wirtz hat jetzt auch nicht die Statur von Woltemade. Also, dass er sich da behaupten muss und da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu adaptieren, das glaube ich halt auch. Der kriegt da halt ordentlich auf die Socken.
Ja, das stimmt, aber diese Spieler gab es in England schon immer, die sich dann auch bei den Top-Clubs da durchgesetzt haben. Gerade wenn wir von City sprechen, David Silva, der über Jahre da irgendwie das Mittelfeld gemastert hat, Phil Foden oder auch bei Juan Mata, also alles kleine, schmächtige Spieler, die so eine Statur haben, auch wie Flo Wirtz, die haben sich auch in der Premier League durchgesetzt. Ich würde es jetzt nicht davon abhängig machen. Was vielleicht ein Punkt ist, der jetzt so mittlerweile dazukommt, ist, dass halt Flo Wirtz, ich will jetzt nicht sagen, verzweifelt ist, aber dass er schon versucht, jetzt extrem viel zu machen und sich versucht, in jedem Raum aufzuhalten und versucht, wirklich jeden Ball an sich zu reichen und jede Aktion zu machen und deswegen halt nicht in diesen entscheidenden Situationen dann vorne direkt vorm Tor zu finden ist. Also man hat schon das Gefühl, er will jetzt im Moment einfach alles machen, damit das endlich mal gelingt, dass er endlich seine Torbeteiligung bekommt und das trägt eben auch nicht dazu bei, dass er also souverän mit seiner Situation da umgeht.
Man kann sich's ja vorstellen. Du kommst natürlich umso mehr ins Grübeln, wenn es nicht so läuft. Und da geht dir vielleicht so ein bisschen die Natürlichkeit verloren. Und das hilft einem Spieler einfach nicht. Dann fehlt dir vielleicht so ein bisschen auch Instinkt, ein bisschen Bauchgefühl auf dem Platz, weil du zu sehr im Kopf bist und ja, genau wie du sagst, zu viel willst. Mhm. Und wenn es halt einfach läuft und du kannst es laufen lassen, ohne dir viele Gedanken zu machen, das fühlt sich nicht nur besser an, das ist halt meistens auch erfolgsversprechender.
Ja, hundertprozentig. Und dazu kommt halt noch, wie gesagt, diese 120 Millionen, das kriegt er ja da, das kriegt er da ja immer zu hören. Dass wenn er zu den irgendwo in einem Auswärtsstadion ist und so weiter, werden da Songs auf ihn gedichtet und so weiter. Das ist halt in England so. Das ist nicht wie hier, dass hier 90 Minuten die Fans irgendwas Stumpfsinniges vor sich hinsingen, egal wie das Spiel irgendwie ist, sondern da wird halt viel situativer gesungen und Songs kreiert und so weiter. Also ich finde es viel kreativer, als das hier dann irgendwie so der Fall ist. Und natürlich kriegt er da auch sein Fett weg, regelmäßig. Und was glaubst du, wenn er wohnt in Liverpool, würde ich mal schätzen, ich weiß es nicht ganz genau, so die Hälfte dieses von Liverpool ist blau, ja, also Everton. Wenn er morgens sein Brötchen holen geht und ihm kommt ein Everton-Fan entgegen, was glaubst du, was der ihm zubrüllt? Also das ist, als Situation ist das auch für ihn, glaube ich, als jungen Typen nicht ganz einfach. Aber das Klasse wird sich durchsetzen
jetzt. Das macht mich jetzt nachdenklich, Jens. Ob sich Flo Wirtz wirklich selbst sein Brötchen morgens holt beim Bäcker? I don't know.
Ich würde mal schwer hoffen.
Ich weiß es nicht. Wenn du 120 Millionen Pfund gekostet hast, dann hast du vielleicht hast jemanden, der dir einen Brötchenholer. Ja, er hätte es doch einfach haben können. Wäre er für 60 Millionen zu den Bayern gegangen, Mensch, er hätte jetzt viel weniger Druck.
Aber 60 Millionen, wovon träumst du denn? Das gibt's ja nicht.
Aber er wollte es ja nicht. Ja, ich hoffe es für ihn. Er ist natürlich ein geiler Fußballer. Ich hoffe es für ihn, dass er da irgendwann den Schalter umlegt und dass es einfach... Es muss halt mal was gelingen und wir wissen doch, wie es ist. Und dann nach dem ersten Tor fällt auch das zweite und das dritte. Das erste muss halt jetzt mal fallen und dann wird es auch einigermaßen laufen. Und er kann sich natürlich jetzt, aufgepäppelt durch Julian Nagelsmann, vielleicht ein paar gute Vibes bei der Nationalmannschaft holen. Wären wir ja auch nicht böse, wenn er hier das ein oder andere Tor mit auflegt oder selber schießt. Und dann ja, gucken wir mal, was da die Wochen in Liverpool bringen.
Das stimmt. Ein letzter Aspekt noch. Es läuft halt auch in Liverpool nicht rund. Also er kommt jetzt auch nicht in eine Also, gefühlt kam er in eine funktionierende Mannschaft, weil Liverpool ja die vergangene Premier League-Saison dominiert hat. Aber im Moment läuft das halt im ganzen Team nicht rund. Und ja, da bildet er leider keine Ausnahme. Lieber Nils, heute ist Luxemburg, am Montag ist die Slowakei. Was tippst du?
Oh Gott, jetzt? Ja, mit der Frage überrascht mich wirklich. Da habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
Joshua Kimmich fällt aus, ne? Hier Kapselverletzung. Ja, Schlotterbeck fällt aus.
Und witzig, also witzig zwei, war ja, dass.
Vier aus der Innenverteidigung sind schon mal raus.
Witzig war ja, dass mal ganz kurz zur Diskussion statt, ob Leroy Sané jetzt Kapitän wird, weil er ja die meisten Länderspiele hat. Ich bin ganz froh, dass Nagelsmann relativ schnell gesagt hat, wir haben ja noch einen Mannschaftsrat und Jonathan Tah ist jetzt Kapitän.
Ja, es gab ja diese Regelung früher mal.
Ja, ja. Und naja, aber ich weiß nicht, ob das eine Regel. Er hat der Nagelsmann
hat gesagt, ich habe die Regel nicht aufgestellt.
Kommt das nicht, genau.
Ja, ja, genau.
Er kann das natürlich grundsätzlich total frei entscheiden. Also ich, zwei Siege. Also heute Abend hoffentlich halt ein bisschen höher, aber ich meine mich zu erinnern, dass das letzte Luxemburg-Spiel jetzt auch nicht wirklich berauschend war. 4-0 und 2-1.
Ja. Ah, guck mal. Also das heißt, wir gehen durch. Ja. Wir brauchen keine Quali. Ich glaube, es wird nicht so deutlich heute. Ich glaube, es wird eher so auf so ein 3-1. Irgendwie so ein Tor fangen wir uns schon irgendwie. 3-1. Und ich glaube, Montag wird sehr interessant gegen die Slowakei, aber ich glaube, Deutschland hatte auch noch was gut zu machen.
Ja, ja, genau.
Und der Nagelsmann wird sie richtig aufstacheln, wird sagen, hier, guck mal, die Jungs haben uns vermöbelt vor einigen Wochen. Jetzt schlagen wir zurück. Da wird es deutlich 3-0.
Ach, guck, okay, nicht schlecht. Ja, okay. Wir lassen uns überraschen und werden beim nächsten Mal auswerten. Und wenn alles gut läuft, ich kündige es jetzt schon mal an, auch die Gefahr hin, dass wir es dann wieder zurücknehmen. Wenn alles gut läuft, hören wir uns in der nächsten Folge mit einem richtig spannenden Gast. Wir sind da aber noch in der finalen Klärung, aber da dürft ihr sehr gespannt sein. Es sieht ganz gut aus, wir schauen mal.
Ja, ja, ja. Und daran arbeiten wir schon länger.
Ja, ja, genau, genau, richtig. Ja, und ich würde sagen, bis dahin, mit Blick auf Julian Nagelsmann und Florian Wirtz, würde ich sagen, bleibt diplomatisch, bleibt zuversichtlich und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.